ARD.
Dem Staat zu dienen, das ist die höchste Priorität. Ja, und darüber reden wir jetzt hier im Podcast.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Ja, Chrissy Kahn ist wieder bei mir.
I am back.
Sitzt in der Winterjacke.
Ja, ja.
Draußen sind es schon 25 Grad. Der Frühling ist da, der warme Frühling
so
ist da.
So kannst du das jetzt auch nicht sagen, 25 Grad.
Wieso draußen ist es 25 Grad? Ja, ich bin gerade mit dem Fahrrad hergefahren.
Ja, nicht ganz, okay. Du hast halt ein bisschen geschwitzt beim Radfahren. Nein, ich muss ein bisschen aufpassen. Und hier im Studio ist die Klimaanlage immer so hoch eingestellt. Und die geht auch niedriger, das wird zentral gesteuert.
Ja.
Ich will mir nicht wieder die Bips holen.
So ist es. Nicht, dass sie wieder ins Bett muss, ja, ne? Mit Fieber und überhaupt. Es haben dich sehr viele vermisst.
Ja.
Ich auch, schmerzlich, ja. Aber
vielen Dank für diese lieben Reaktionen nochmal.
Ja, also vielleicht hat deine Mutter auch das gelesen auf Insta, was die Leute so, naja,
egal. Sie hat mich nicht informiert, na gut, wie auch immer.
Ja, lieber Chrissy Kahn, schön, dass du wieder da bist.
Ja.
Und wir sprechen heute über Letizia und Philippe. Nicht nur die beiden als Paar, sondern auch 10 Jahre ist jetzt Philippe auf dem Thron. Im Juni, im Mai haben sie den 20. Hochzeitstag, also ein paar runde Jubiläen. Und ich dachte, es ist auch mal wieder Zeit, weg von den Briten, hin nach Spanien. Und ich habe mir natürlich jemanden eingeladen. Keine geringere als Julia Melchior.
Hi, hallo.
Ja, und Julia Melchior sitzt in Köln wieder im WDR-Studio, ist uns zugeschaltet. Liebe Julia, buenos dias, sage ich mal.
Buenos dias, ihr Lieben.
Das kommt aber sehr professionell rüber, merkst du?
Ja,
das?
Julia, wie ich weiß, ne, Julia, du kannst ja fließend Spanisch, ne, richtig?
Mhm. Ich habe mal ein paar Monate in Madrid gewohnt und ein ganzes Jahr in Argentinien und ja.
Genau.
Dann ging das halt alles los, meine spanischsprachige Karriere sozusagen.
Ja, da kann selbst Annelie Malou nicht mithalten.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja gut, ich mache ja schon ewig den Spanischkurs. Und es geht ja eher um das gesellige Zusammensein. Naja, wie auch immer. Julia Melchior, ja, also ist ja immer so, dass man Julia so ein bisschen mit den Schweden in Verbindung bringt, ne? Oder sagen wir mal mit den Skandinaviern. Nein, nein, Julia ist Expertin auch bei den Spaniern. Hast du jetzt nicht gedacht, ne?
Ja. Natürlich, ich habe damit gerechnet.
Meine Güte. Also. Weil Julia hat irgendwann zu mir gesagt, kannst du dich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Aber ich glaube, es stimmt. Du hast gesagt, ich könnte dich nachts wecken. Du könntest sofort aus dem Stand raus eine Folge aufzeichnen zum spanischen Königshaus, ne?
Ja, ja, das sowieso. Also was ich meinte, du kannst mich nachts wecken und aus dem Stand könnte ich so eine Live-Sendung moderieren bei Spanien. Ja? Also es sind ja immer diese großen Ereignisse. Mhm. In Spanien hatte ich bisher aber nur den Thronwechsel von Felipe, also vor 10 Jahren stand ich in Madrid vor dem Palacio Real. Aber ich habe so viele Filme schon gemacht und die so oft begleitet, dass ich mich sehr sicher fühle in allem, was die spanische Königsfamilie betrifft. Und ich verfolge das auch permanent in der spanischen Presse und in verschiedenen Medien und stehe auch immer mal wieder im Kontakt mit dem Königshaus und plane auch eine neue Dokumentation über die Spanier.
Ah, sehr schön. Und es ist auch toll. Also ich bewundere sehr, dass du so gut Spanisch sprichst und auch verstehst, dass du es einfach alles durchlesen kannst, anschauen kannst, lesen geht bei mir auch, ne? Kann ich mir viel erschließen, auch weil ich auch Französisch kann und so. Aber ich wünschte mir manchmal, ich lese was durch, gar kein Thema, so wie im Englischen. Und das ist, vermisse ich ein bisschen. Ich glaube, ich hätte weniger trinken und essen sollen beim Spanischkurs und lieber besser aufpassen sollen.
Ja, ist eigentlich auch ganz wichtig, dass man die spanische Sprache dann auch recht gut beherrscht,
ja,
um Nuancen rauszuerkennen. Denn gerade die spanischen Medien können sehr tendenziös sein. Also
es ist
eine Medienlandschaft, die sehr die eine Seite oder die andere Seite beleuchtet und sehr meinungsstark auch ist.
Mhm.
Und insofern, je besser man da irgendwie, glaube ich, der Sprache mächtig ist, desto hilfreicher ist das auch, um was einschätzen zu können.
Also Hut ab, sage ich mal. Und liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich habe noch gar nicht begrüßt. Ne? Schön, dass ihr dabei seid. Und Chrissy Kahn später, ich habe allerlei Kulinarisches dabei.
Oh, bitte, bitte. Ja, wenn es nicht um Spanien geht.
Ja.
Sowieso.
Also kannst dich freuen. Der Tee bleibt Englisch. Ich habe leider keine spanischen Tassen. Das Merchandising im spanischen Königshaus ist ja jetzt nicht so gut. Ne? Julia, ich weiß nicht, ob sich's verbessert hat. Ich war noch vor Corona in Madrid und ich weiß nicht, wie mittlerweile so der Shop jetzt aussieht dort im Palast. Weißt du, ob ob die jetzt mal ein bisschen zugelegt haben, was das betrifft.
Also es ist überhaupt nicht im Interesse des Königshauses, so ein Merchandising zu betreiben. Das ist ein reiner Museumsshop, wenn man so möchte. Mm. Da gibt es dann halt ein paar Postkarten oder Bilder vom Palacio Real oder den anderen Königspalästen, die auch gar nicht der Krone gehören, sondern dem Staat. Mm. Und ein paar Bildbände. Also das passt nicht zum spanischen Königshaus, sich zu kommerzialisieren. Es passen keine Merchandising-Artikel dazu und es gibt auch keine roten Teppiche bei den Spaniern. Also natürlich gab es einen roten Teppich, der bei der Hochzeit zur Almudena-Kathedrale führte. Mhm. Aber Königin Letizia geht nicht über einen roten Teppich bei so Gala-Veranstaltungen. Sie wollen diesen Auftritt nicht. Sie wollen halt nicht die Celebrities sein, sondern wahrgenommen werden in ihrer Rolle. Und darum sage ich auch, Merchandising passt nicht.
Da sagst du was, Julia, denn ich war vergangene Woche mit meiner lieben Freundin Anne joggen und sie ist ja mit Paco zusammen und Paco war ja noch Kind und hat das mitbekommen. Der war ja bei uns zu Gast im Podcast, als der Wechsel war vom Franco-Regime in Richtung Demokratie. Er war noch klein. Also Anne ist mit Paco zusammen und ich habe gesagt, du, nächste Woche, wir zeichnen was auf mit Julia Melchior, Chrissy Kahn ist auch wieder am Start und wir sprechen über die Spanier. Er hat sich natürlich gefreut und sie hat dann gesagt, Zitat, die arbeiten halt, denen ist das Drumherum nicht so wichtig, also diese ganze Show, so wie es bei den Briten ist. Und dann habe ich mir gedacht, Anne, sehr schönes Zitat. Ich werde es direkt in meine neue Podcast-Folge einarbeiten. Und das ist ja, was du auch sagst, Julia, ne? Also dieses Merchandising passt nicht dazu, der rote Teppich passt nicht dazu, ne?
Ja, oder auch, wenn man sich Königin Letizia anguckt, die Garderobe. Also sie versucht ja jetzt nicht so Aufsehen zu erregen mit irren Hüten und großen Statements.
Und grellen Farben, ne?
Und grellen Farben. Mhm. Natürlich gibt es diese Auftritte auch beim Staatsbesuch in den Niederlanden. Natürlich trägt sie der Hut und so, das ist, gehört dem Anlass entsprechend. Mhm. Aber sie versucht auch mit ihrer Garderobe sehr den Fokus auf die Sache zu legen, also nicht abzulenken. Mhm. Und das finde ich tatsächlich ein sehr sachliches Königspaar. Ich finde die unheimlich zeitgemäß in ihrem Ansatz.
Mhm. Vornehm zurückhaltend, so wie sie sich präsentieren. Ne? Also dieses, sie ist ja schon immer, es wirkt sehr edel, sehr gut aussehend und so, aber es ist nicht so drüber, ne? Wie man so vielleicht meinen mag bei anderen. Aber die Briten natürlich arbeiten die auch was, der Pomp kommt halt doch mit dazu. Ne?
Ja, okay, die haben halt einfach eine andere Strategie als jetzt die Spanier. Ja, ne? Das ist ja auch ganz klar. Julia, lass uns doch mal kurz, also wir werden immer wieder so Schlenker machen, das Königspaar, aber auch natürlich Philippes Rolle in den letzten 10 Jahren, denn er hatte auch einiges zu tun. Also ich sage nur seinen Vater Juan Carlos, die Geschichte, dann seine Schwester und dann kamen diverse Dinge noch hinzu wie Katalonien. Er hat viel zu tun, man denkt immer, ach, die sind so im Hintergrund, aber sie arbeiten hart, ne? Und sie sagen ja auch, den Staat zu dienen ist die höchste Priorität und hat auch ein Machtwort gesprochen damals in Sachen Katalonien. Also es war auch sehr wichtig, er hat sich positioniert. Ne?
Ja, dafür wurde er allerdings auch von den Katalanen sehr auch scharf kritisiert, weil er natürlich sehr klar die Position der Regierung in Madrid eingenommen hat, was aber auch seine Rolle ist, nämlich die Nation zusammenzuhalten. Er ist das Symbol, er ist der Schiedsrichter der Nation und er steht für die Einheit des Landes und das ist widerspricht natürlich den Separatismusbewegungen der Katalanen. Also insofern, das war ein sehr spannender Moment auch für den König. Es war die erste Ansprache so an die Nation, mit der er sich klar positioniert hat im Sinne der Verfassung. Und das ist seine Rolle. Und er hat, finde ich, seitdem eine unglaublich bemerkenswerte Politik der kleinen Schritte gehabt. Er ist ein sehr besonnener König, er ist ein wirklich ein guter Staatsmann, obwohl er da ja sehr angefeindet wird in Katalonien. Also es gab wirklich Demonstrationen, auf denen die Bilder vom König abgefackelt worden sind und Rufe nach Republik werden laut. Aber dennoch ist er ganz häufig in Barcelona oder auch in der katalanischen Provinz und zeigt sich. Er hat sich davon nie einschüchtern lassen, sondern er ist da und durch diese ständige Präsenz, auch in der Unterstützung der katalanischen Unternehmen, ist es ihm also auch gelungen, da zu einer gewissen Besänftigung zu führen. Und also man hört diese Buhrufe nicht mehr. Es ist, ich finde, eine Politik dieser leisen, kleinen Schritte, die Präsenz dieses Paares immer wieder in Katalonien und das scheint sich ja doch auch zu bewähren.
Ja, und wie du es halt sagst, am Anfang ist er ausgebuht worden und dann hat er sich so dann gemausert und so einen, sich einen, ich sag mal, auch einen Namen gemacht als König, als Monarch, dass die Katalanen ihn auch ein Stück weit auch akzeptieren. Und bewährt hat er sich natürlich auch, was das Thema Familie betrifft. Also ich sage nur sein Vater, Juan Carlos, dass er da auch so ja einfach ganz in Schnitt auch gesetzt hat, ne? Und sich auch da sehr stark positioniert hat, was auch von den Spaniern und Spanierinnen auch gutiert worden ist. Ne?
Er ist ja vor 10 Jahren angetreten mit einer sehr bemerkenswerten Rede im Kongress und hat gesagt, ich stehe für eine neue Monarchie in einer neuen Zeit. Ich finde, das lebt er auch und das hat dieses Paar, also wirklich, er hat in Letizia auch eine ganz loyale Gefährtin, richtig, die das ja auch so, die auch mit dafür steht, die leben das. Also er hat ja sehr schnell Reformen eingeführt im Königshaus, für mehr Transparenz gesorgt, seinen Schwestern die Repräsentationsausgaben gestrichen, sein Gehalt gekürzt. Also es war einfach auch mehr als Gesten, sondern es war wirklich der Wille zu zeigen, dass er die Krone legitimieren möchte. Und dieses Paar ist sehr fleißig, finde ich. Es gibt keine Woche, in der die nicht auftreten, sich zeigen, in allen Ecken Spaniens die Wirtschaft unterstützen, die Kultur unterstützen. Er ist permanent in Lateinamerika bei jeder Amtsübergabe eines Präsidenten. Also es gibt keinen Spanier, wahrscheinlich gar keinen anderen Staatsmann, der Lateinamerika auch so gut kennt wie Felipe. Also ich weiß noch, als er den Thron bestiegen hat vor 10 Jahren, da war der allein bei 62 Amtseinführungen schon gewesen in Lateinamerika. Also er spielt schon auch eine große Rolle und ist einfach auch sehr lange und sehr gut ausgebildet worden. Und ich glaube, dass die Spanier da halt einfach wirklich einen sehr klugen und, ich sage mal, sehr besonderen Staatsmann haben.
Kriegt man gar nicht so mit, ne? Also auch das mit diesen Amtseinführungen, dass er da war und ist so ein bisschen auch so wie unter dem Radar, fällt mir da gerade so auf. Ne? So, der macht seinen Job, der macht den gut, ne? Und der zieht das so durch und man sagt auch, das ist ein guter Mann, aber irgendwie fällt so in der Öffentlichkeit, also zumindest bei uns
ja, und
nicht
er
so
selbst
auf, ne?
Ist halt total skandalfrei. Ja, also wir hören ja dann auch zum Beispiel mal aus den Niederlanden, wollten sich ein Ferienhaus in Mosambik kaufen oder verreisen in der Corona-Krise. Solche Fehler passieren den Spaniern nicht. Also Felipe und Letizia wissen ganz genau, worum es geht. Und Felipe hat auch einmal gesagt, so jetzt in der Rolle als König dieses Land quasi zu führen, das heißt für ihn zu dienen. Und dann hat er gesagt, es wird keinen Tag geben, an dem ich mich nicht daran erinnern werde. Und das merkt man den beiden auch an. Also solche Fehler machen die nicht.
Also das hatte ich am Anfang gesagt, ne, den Staat zu dienen, das hat die höchste Priorität. Ne? Und dann spielt es auch mit rein, dass sie einfach diese Show auch gar nicht brauchen und die großen Auftritte, sondern einfach, sie wissen, wir sind im Dienste unterwegs und machen das, unseren Job, ohne groß aufzufallen, sag
ich mal. Das, was von uns erwartet wird. Ne?
Ja.
So. Witzigerweise ist es ja trotzdem so, also sie wollen gar nicht groß auffallen, aber wenn die irgendwo dann kommen, da ist natürlich auch die Hölle los.
Ja,
also
ja.
Die Leute flippen aus vor Glück. Ich sage jetzt nicht immer in Katalonien und im Baskenland, aber in wirklich vielen, in fast allen anderen Teilen, du siehst den König natürlich auch immer, der ist ja mindestens einen Kopf größer als jeder Spanier.
Ja.
Also er überragt alle und dann diese sehr schöne Königin dann daneben, also die geben ja auch ein tolles Bild ab. Und da ist natürlich wahnsinnig was los. Also sie suchen den großen Auftritt nicht, aber er gehört ihnen dann doch. Ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn sie ja auch in der Heimat sind von Letizia, ne, in Asturien, und wenn sie da den Preis überreichen. Da wundert mich schon. Das ist ja im Prinzip dann auch wie in Großbritannien. Aber auch wir hier in Deutschland kriegen das gar nicht so mit. Wie du halt sagst, Julia, die Leute wollen die Hand ihr geben und wollen auch, also auch.
Und Selfies Kontakt machen.
Genau.
Und dafür sind die im Übrigen auch absolut zu haben. Ne?
Ja.
Also es ist wirklich. Die geben jetzt keine Autogramme, aber sie stellen sich für Selfies dahin und nehmen also die Grüße entgegen und so. Es ist toll. Ich habe auch in Oviedo da sie auch schon mal begleitet und so. Das ist also gerade natürlich in dieser Heimat wunderschön, aber auch in Andalusien. Also das sind dann die Teile, Landesteile Spaniens, die der Krone sehr zugewandt sind. Ne?
So, und im Vorgespräch, Julia, du hattest mir was Nettes erzählt in Sachen Presse.
Ich habe sie halt für viele Dokumentationen, habe ich die schon viele Male begleitet, aber ganz intensiv war eigentlich das Jahr 2018, 2019, als ich sie für meinen Filmberuf Königin begleitet habe, weil ich dann halt auch so bei vielen Terminen bin, wie eben jetzt nicht Preisverleihungen sind und so, wo die ganze Presse ist, sondern oder Nationalfeiertag oder so, sondern halt auch so kleine alltägliche Termine. Und da habe ich sie halt oft erlebt und ich war immer die einzige Ausländerin, die da war und es war auch bekannt, dass ich diesen Film machte und sie hat sich auch immer erkundigt, wie es mir geht und so. Und einmal war ich dann mit der ganzen spanischen Presse und ihr in einem Flugzeug auf dem Weg nach Afrika und da fragte sie mich dann also ganz nett, und sind die spanischen Kollegen auch nett zu dir? Ja? Behandeln die dich gut und so? Also es ist schon ganz, ja, sie ist, war wirklich sehr, sehr persönlich immer.
Und haben sie sich gut behandelt?
Absolut. Ich habe, also man muss, finde ich, auch sehr stark unterscheiden. Es gibt natürlich ganz tolle Journalisten auf allen Seiten, aber es gibt einen ganz, so wie in England eigentlich auch, diesen Royal Rota, also so eine Gruppe von akkreditierten Journalisten, die permanent über das Königshaus berichten. Das ist so, das sind die Korrespondenten von den verschiedenen Zeitungen und Fernsehsendern. Das sind ganz tolle Kollegen gewesen, die das also, die mich da wirklich sehr warmherzig und sehr nett aufgenommen haben, weil sie auch gemerkt haben, dass ich mich auch darauf eingelassen habe, auch auf das Thema und eben nicht nur diesen Klischees hinterrenne, die ja leider dieses spanische Königshaus oder auch gerade dieses junge Königspaar auch belasten. Es gibt Klischees oder auch dieses, zum Beispiel dieses alberne spanische Hofzeremoniell. Alle glauben immer, Letizia leide so sehr unter dem spanischen Hofzeremoniell. Das gibt es seit 300 Jahren nicht mehr. Das ist mit den Habsburgern im spanischen Erbfolgekrieg, war das Ende des spanischen Hofzeremoniells. Also es ist eigentlich ein sehr modernes Königshaus. Und darum, das hatten die spanischen Kollegen, also die jetzt zumindest zu der akkreditierten Presse gehören und das selber auch ernst nehmen, haben die das doch irgendwie zu schätzen gewusst, dass ich mich zumindest auch drauf, eben nicht auf diese Klischees einlasse.
Also irgendwie finde ich es manchmal so ein bisschen schade, ne? Wenn ich die so sehe, da denke ich, ach, so ein bisschen mehr wäre doch schon schön. Ich weiß nicht, warum Felipe
bisschen
immer
mehr
nur,
was?
Ja, trotzdem ein bisschen mehr Pomp so, ne? Wenn sie ankommt. Felipe immer in seinem Anzug. Schön.
Nee. Er hat, du siehst ihn in Uniform, ja? Er ist ja auch in seiner Rolle als Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Am Nationalfeiertag, bei der Akkreditierung der Botschafter. Also du siehst ihn auch oft in seiner tollen Gala-Uniform. Aber ich finde, das wird einfach auch nicht entsprechend hier herübergebracht.
Ja. Aber in Briten siehst du das dann halt, ja. Das ist dann halt auch diese zurückhaltende Öffentlichkeitsarbeit seitens des Königshauses bestimmt auch. Also wenn sie, was ich auch einen Account hätten, und ich meine, der hätte bestimmt auch einen ganz großen, tollen, offiziellen Account mit vielen, die hätten bestimmt auch viele Follower, eben weil es Spanisch wäre, spanischsprachig. Also da wäre Potenzial da, sage ich jetzt mal. Aber über das Thema spreche ich immer mal mit der PR-Expertin Mona Grevel, mit der ich über Harry und Meghan gesprochen habe. Wir hatten nämlich auch über das spanische Königshaus gesprochen. Also nur über den Auftritt, ne? Also mit, wie sie sich verkaufen. Ist es so, Julia, dass du manchmal wünschst, sie würden sich besser verkaufen oder findest du es gut so, wie es ist? Oder denkst du nicht? Also ich denke manchmal, sie hinken so ein bisschen, was das betrifft, hinterher. Also dass es gerade die jüngere Generation vielleicht auch was anderes gerne noch sehen möchte.
Sie versuchen nichts darzustellen, was sie nicht sind. Ich finde, dass sie das eigentlich sehr gut und sehr richtig machen, weil sie eben sehr sachbezogen sind. Also sie haben einen sehr aktiven Account auf Twitter oder auf X, wie man das vormals Twitter jetzt nennt. Und da wird sehr viel gepostet, aber eben halt auf dem journalistischen Wege. Und es wird nicht glamorous und kein Blick hinter die Kulissen. Ein Staatsbesuch kommt, wir zeigen euch jetzt, wie der Tisch eingedeckt wird. Das machen sie nicht, sondern sie beschränken sich sehr auf ihre Rolle. Und ich glaube, das muss man einfach auch in diesem Kontext Spanien sehen, in einem Land, in dem die Monarchie halt auch viel hinterfragt wird. Es ist ja ein sehr politisches Land, eine sehr polarisierende Nation. Also es gibt die Königstreuen, die auch besonders königstreu sind und es gibt die Gegner, die besonders republikanisch sind und so. Also, und in dem Kontext müssen die einfach auch ganz anders agieren, als das jetzt in den skandinavischen Ländern oder in Großbritannien der Fall ist.
Aber wie war es dann bei seinem Vater, also bei Felipes Vater? Würdest du sagen, ja, das lief ja schon ganz ähnlich ab, oder?
Nee, also das ist ein guter Punkt. Das ging natürlich ganz anders los. Der hat sich ja selbst legitimiert. Also es ist ja der einzige Fall, den es gab in Europa im 20. Jahrhundert, wo sehr viele Monarchien abgeschafft worden sind. Es ist die einzige Dynastie, die zurückgekehrt ist auf den Thron und nicht durch Gewalt und einen Krieg oder einen Putsch, sondern durch kluges Handeln. Und er hat sich ja damit auch diesen Posten richtiggehend verdient. Man sprach in Spanien auch immer von einer Meritokratie, weil er hat sich das verdient, der König zu sein. Und er war der König aller Spanier. Also das, so ist er angetreten 1975 in seiner Rede, de todos los españoles. Und er war der König aller Spanier. Er hat die Kommunisten zurück ins Land geholt und hatte die dann auch hinter sich. Also ich meine, das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Er stand auch den Sozialdemokraten immer sehr nahe. Also das ist in dieser Zeit anders gewesen, weil die Monarchie halt eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Er war der König des Übergangs, er war der König der Demokratie, der die Demokratie ja auch beim Putschversuch 1981 verteidigt hat.
Ja, genau.
Er war der König des Fortschritts, der wirtschaftlichen Prosperität, der Internationalität des Europas. Und er hatte sich so viel verdient und wurde da auch natürlich nicht so hinterfragt. Und dann ist der Fall natürlich umso höher gewesen, weil er sich halt diese Sympathien, die er sich so erarbeitet hatte, auch selber dann halt so aufs Spiel gesetzt hat und verspielt hat.
Aber ich habe trotzdem dann immer so gedacht, obwohl Juan Carlos ja, sagen wir mal, mit Sophia, ich sag's jetzt mal, nicht so gut umgegangen ist, dass die Spanier doch irgendwie darüber hinweggesehen haben, in dem Sinne. Aber Sophia ist ja sehr, sehr beliebt in Spanien, ne? Aber irgendwie Juan Carlos das auch irgendwie, sagen wir mal, ein Stück weit auch verziehen haben, es auch ignoriert haben, weil man immer wieder daran gedacht hat, dass er eben dieses Franco-Regime zum Fall gebracht hat, sage ich jetzt mal, ne?
Ich glaube, es hat viele Gründe, warum man ihn in diesem Punkt nicht kritisiert hat, ihn in Ruhe gelassen hat, also auch diese Ehe nie hinterfragt hat. Die mochten den einfach. Der ist ein sehr verbindlicher, fast kumpelhafter Typ, der konnte mit jedem Spanier, ne? Also vor 10, 15 Jahren, als ich so angefangen hatte mit meinen spanischen Dokumentationen über das Königshaus und der, als der alte König halt auch noch im Amt war, das war zum Teil noch vor dem Jagdunfall in Botswana und diesem Aufkochen der Skandale. Und da, aber trotzdem wusste man immer schon, und so der König. Ne? Also trotzdem, jeder auf der Straße mochte den einfach, ne? Weil er ein guter Typ war und weil er halt auch für dieses Land unheimlich viel getan hat. Und man ihm auch einfach viel zu verdanken hatte.
Ja, genau. Ich habe manchmal auch so gedacht, okay, da spielt auch so ein bisschen, gerade auch für Sophia, so ein bisschen auch Mitleid mit, weil sie war ja immer loyal. Also sie war ihrer Rolle bewusst und hat das einfach durchgezogen alles, ne? Und ist auch heute ja auch noch sehr, sehr beliebt. Und ich möchte auch gleich nochmal aufs Verhältnis kommen, Julia, zwischen Letizia und Sophia, weil ja auch in der Klatschpresse nachgesagt wird, dass es ein zerrüttetes Verhältnis sei. Wir erinnern uns an diesen Gottesdienst in Palma de Mallorca und was so wahnsinnig aufgebauscht wurde. Aber dennoch haben die beiden doch ein inniges Verhältnis, oder?
Also die Königin Sophia hat der Letizia sehr geholfen, sogar am Anfang, sich in dieser Rolle zurechtzufinden. Letizia hat sicherlich schwer damit zu tun gehabt, in dieser Kronprinzenzeit ihre Rolle zu finden. Also sie war ja als Journalistin eine Frau mit Vorleben, eine Frau, eine sehr selbstbewusste Frau mit einer eigenen Meinung, dann in dieser Rolle der Kronprinzessin, also die Frau des Kronprinzen, wo man sich ja zurückhält und eigentlich nur da ist, um irgendwie den Mann zu unterstützen. Damit hat sie sich schon auch sehr schwer getan, also auch gerade auch, weil sie eben das Paar in der zweiten Reihe waren und der alte König und die alte Königin halt quasi den Takt vorgegeben haben und das war für sie schwer und Letizia ist, finde ich, extrem aufgeblüht, seitdem sie halt selber Königin ist und die ihre eigenen Spielregeln bestimmen konnte. Aber in dieser ganzen Zeit vorher hat Königin Sophia für sie auch schon eine wichtige Rolle gespielt als Ratgeberin und so. Also die schätzen sich schon sehr, die beiden Frauen. Diese Szene, die bei der Ostermesse in Palma de Mallorca sich abgespielt hat 2018, war eine extrem unglückliche Szene, muss man ehrlich sagen. Ja. Also es ist ja eigentlich nicht viel passiert, das muss man ja auch wieder sagen. Aber es kam irgendwie in den Medien so despektierlich rüber. Also es wurde ja mit Handykameras gefilmt, wie sie ihre Schwiegermutter zurechtgewiesen hat, weil sie irgendwie ein Foto mit den Töchtern machen wollte.
Genau, und sie hat sich wieder vorgestellt vor den Töchtern.
Aber eigentlich ging es darum, zu sagen, wir machen jetzt keine Fotos, die machen wir nachher, draußen und so. Und das spielte sich vor den Handykameras ab und war extrem unglücklich. Und hat sich dann innerhalb von Sekundenschnelle verbreitet zu einem abartigen Shitstorm, der völlig ausgeufert ist. Während dabei aber diese Familie, als die vor die Kathedrale von Palma getreten sind, schon wieder alle vereinstanden, auch mit Königin Sophia und Letizia. Also ich glaube, dass für die selber die Sache gar nicht so groß war. Die haben auch hinterher auch erst mitgekriegt, oh Gott, was ist denn da? Was ist da eigentlich mir unterlaufen? Ne?
Und ich glaube, da haben sie das erste Mal auch so, glaube ich, so richtig verstanden, was soziale Medien und diese Zeit auch bringt, ja. Also an das Hochbauschen oder Aufbauschen und Hochspielen. Und das war schon Wahnsinn. Es gibt auch so eine Nuance. Also die Sophia küsst die eine Tochter, also ihre Enkelin, und Sophia wischt dann so den Kuss weg. Und es wurde ja dann dann auch irgendwie, ach, das war ja alles ganz furchtbar. Aber es ist wahrscheinlich, was man ganz normal macht. Wahrscheinlich hatte Sophia einen Lippenstift drauf.
Genau.
Genau. Mhm. Und sie hat einfach den Lippenstift weggewischt, wenn sie später das Foto machen, ja. Und das war ja einfach auch nur ganz normal. Aber dass das so aufgebauscht wurde, ist schon extrem.
Aber ich fand, sie hat ja ganz gut gekontert. Wenige Tage später hatten die wieder einen Auftritt zusammen, wo sie mit dem Wagen vorgefahren sind.
Achso,
und dann
ja,
steigt Letizia aus und hält ihrer Schwiegermutter die Autotür auf.
Ja, genau.
Und das wurde dann auch wieder total aufgebauscht. Und da hat sie, fand ich, eigentlich ein ganz witzig gekontert. Wieder nur so eine ganz Mini-Geste nach dem Motto, was ist schon los, was regt euch so auf?
Yeah.
Was ich mich jetzt gefragt habe, Julia, das war doch damals aber so, als Letizia eingestiegen ist, dass sie dann auch doch Probleme hatte, sich eher zurechtzufinden, oder?
Ja.
Und genau, und eigentlich, und da weiß man ja auch nie, und da ging es ja auch so, weil sie doch dann auch so abgenommen hatte und so, ah, tut dir das so gut? Und kann man wirklich sagen, okay, die Sophia hat dir einfach geholfen, oder war das dann vielleicht eher auch so am Anfang ein Kampf?
Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Also davon habe ich eigentlich nie was gehört von einem Kampf, ja. Sicherlich waren das unterschiedliche Ansichten. Also man muss sich schon vorstellen, Königin Sophia von Spanien, die kommt ja selber aus einem ehemals regierenden Königshaus. Also ihr Vater war der König von Griechenland. Mhm. Ihre Mutter war die Enkelin vom deutschen Kaiser.
Ja.
Also ich meine, die kommt halt selber aus einer hocharistokratischen Familie, die aufgebaut hat, diese Monarchie, also 1975, dieses Paar Juan Carlos und Sophia, die waren ja auch ein Powerpaar zusammen. Also ich meine, die haben das zusammen ja auch gerockt. Natürlich war er der Staatsmann, aber sie hat das halt im Hintergrund auch irre gestützt und die hat mit dem Reisen unternommen, was die an Staatsbesuchen gemacht haben in einer Taktung, das hat es nirgendwo anders gegeben, weil die halt irre viel aufholen mussten, um dieses junge Königreich da neu zu positionieren und sich vorzustellen in der Welt. Also sie hat ihn da schon unheimlich unterstützt. Naja, und dann kam halt Letizia da rein, die sicherlich eigene Vorstellungen hatte und dann ein paar Mal ja auch ihre Meinung gesagt hat und da wurde sie dann schnell in ihre Strang
gerissen. Also eine Frau, die mitten im Leben steht, ne, Journalistin und so, die eigentlich so weiß, was sie will.
Genau,
und klar.
Ja, und mehrfach ausgezeichnet und immer die super Reporterin war, auch in Krisengebieten.
Ja, vor allen Dingen eine politische Journalistin.
Genau,
also die hat
auch.
Ja auch eine politische Meinung.
Ja, genau.
Und genau die ist da nicht mehr erwünscht.
Ja.
Das ist ja auch nicht so einfach. Und dann Letizia steht für unheimlich viele Tugenden wie Bescheidenheit und Fleiß und ich meine, die hat sich ja auch wirklich aus eigener Kraft total hochgearbeitet. Dann erleben die natürlich, wie der Schwiegervater so lebt und wie kaputt die Ehe ist und dass er seine Frau betrügt und so. Das muss ihr ja auch alles wieder total widerstrebt haben, das so mit anzusehen und man weiß eigentlich nur, dass das Verhältnis vom Schwiegervater, also von Altkönig Juan Carlos und Letizia, dass das nicht besonders gut gewesen sein muss. Was man ja auch im Nachhinein verstehen kann, wenn man weiß, was da sich alles so abgespielt hat.
Und nicht zumal, ich meine, die Korruptionsvorwürfe und so weiter und dann Juan Carlos geht nach Abu Dhabi. Ich meine, wenn Letizia noch ganz normal Journalistin gewesen wäre, sie hätte wahrscheinlich darüber berichtet. Ne? Und jetzt ist sie mittendrin, ist in der Familie und hat bestimmt auch eine Meinung dazu, aber kann sie nicht kundtun oder kann da gar nichts machen. Also ich würde mir das auch sehr schwierig vorstellen. Also wenn ich plötzlich da irgendwo einheiraten würde und ich könnte, worüber ich wahrscheinlich berichtet hätte, geht's nicht. Ich muss völlig neutral bleiben.
Halt
und
Mund, ne? Wo lässt du das Ventil oder wo kannst du es öffnen?
Ja,
ne?
Genau. Also das ist schon echt schwierig und natürlich auch geschieden und auch interessanterweise, dass sie halt da einheiraten konnte, obwohl sie geschieden war. Das war natürlich auch in dieser erzkatholischen Familie, das war natürlich auch was ganz Besonderes, ne? dass Philippe das geschafft hat. Ne?
Sie war ja auch Gott sei Dank vorher nicht kirchlich verheiratet.
Ja, gut.
Sonst hätte die das natürlich vor ganz andere Probleme gestellt. Ja klar, ich meine, das hat es noch nie gegeben. Und dann gerade in einem Land, in einem sehr katholischen Land wie Spanien, kommt dann eine geschiedene bürgerliche Frau aus der gesellschaftlichen Mitte und es heißt auch immer, dass ihre Eltern irgendwie eher so dem republikanischen, also dem monarchiekritischen Spektrum zugeordnet wurden. Aber ausgerechnet sie ist dann also die Frau, die er heiraten möchte. Und das hat bis heute gibt es da also auch diese sehr konservativen Kreise in Spanien, auch der Hocharistokratie, die immer noch dieser ganzen Beziehung etwas skeptisch gegenüberstehen. Sie hat es echt nicht leicht gehabt. Ne?
Wahnsinn.
Und ich finde, dass dieses Paar das einfach zusammen unheimlich gut gemeistert hat. Denn man sieht halt heute finde ich, eine sehr selbstbewusste Königin, die für eigene Themen steht und einfach ein gutes Paar, das dieses Land repräsentiert.
Es ist alles sehr aufgeräumt, ne? Also ne, bei allem so am Anfang, was vielleicht da so ein bisschen schwierig auch war und so, ne? Aber jetzt so, Das ist alles ordentlich, das hat Substanz und
ja,
das,
ja. Aber ja. Trotzdem, dass selbst nach 20 Jahren sich dann auch immer Menschen Gedanken machen oder diese Verbindung oder diese Ehe oder dieses Paar kritisch sehen. Ne? Naja, gut. Aber gut,
Das wird natürlich auch befeuert durch entsprechende
Medien
oder auch Schlagzeilen oder auch irgendwelche Leute, die sich berufen fühlen, über die Vergangenheit zu reden und meinen dann irgendwas zu behaupten. Ja. Da kam ja auch in letzter Zeit wieder immer mal was hoch.
Ja, die Scheidung. Die
und dann behauptet dann kommen halt so Scheidungsgerichte.
Ja, genau. Klar. Aber das ist also irgendwie ein jüngst aufgetauchter Ehevertrag zum Beispiel, regelt den Scheidungsfall zu Ungunsten Königin Letizias. Sie wird es ja jetzt nur noch aushalten, so, bis die Kinder dann volljährig, also ich meine, die eine ist ja schon volljährig, aber die andere auch, die Sophia, die jetzt Geburtstag hatte, volljährig ist, weil ja sonst nur Philippe das Sorgerecht hat. Aber komischerweise, darüber wird bei uns natürlich in der Klatschpresse auch berichtet, aber nicht die Themen, die Letizia hat, die sie voranbringt, ja, gerade dieses Thema Welthunger, das ist ja auch so eine ihrer Urthemen oder andere wichtige Themen, Frauen und. Aber nee, da kommt da raus. Und darüber möchte ich auch mit dir reden, Julia, und zwar, dass sie ein Verhältnis gehabt hätte mit dem Mann ihrer Schwester, dem Schwager, ne? Und dass das jetzt auch wieder überall zu lesen ist von einem Journalisten. Und der hat ja ein Buch geschrieben, der ist ja auch schon relativ alt. Das ist schon 91, das Buch geschrieben. Jaime Peña Fiel, Letizia und ich. Wie schätzt du das denn eigentlich da ein? Das, was da jetzt so
hochgekocht wird. Also ich habe den Jaime Peña Fiel nie kennengelernt. Ja. Mhm. Ich weiß nur, dass der also auch schon sehr lange über die königliche Familie von Spanien berichtet, auch eine Zeit lang sehr nah dran war. Dann mal irgendwie auch versucht hat, die alte Königin Sophia um Hilfe ersucht hatte in einem privaten Thema und da irgendwie nicht weitergekommen ist und seitdem quasi irgendwie so einen persönlichen Kleinkrieg irgendwie gegen die führt und das halt in den Medien austrägt. Und das ist halt auch so ein bisschen diese völlig polarisierte Medienlandschaft. Also die Vertreter der republikanischen Seite, die Monarchie abschaffen wollen, zitieren dann halt immer aus diesen Quellen. Und also du würdest in keiner seriösen Zeitung irgendetwas finden über dieses Buch jetzt, über diesen Schwager, diesen Ex-Schwager, der behauptet,
Burgo.
Ja, also der behauptet, ein Verhältnis mit der Königin gehabt zu haben. Würdest du in keiner seriösen Zeitung was zu finden? Also weil auf solche Gerüchte lassen die sich einfach nicht ein. Das finde ich auch richtig. Ich versuche auch immer irgendwie mich davon fernzuhalten, weil bestimmte Geschichten weiß ich nicht, sind aber am Ende des Tages ja auch gar nicht so relevant. Klar, machen Spaß, weil es Klatsch ist.
Aber Klatsch und Quatsch. Ja. Aber es gibt ja auch diese Royal-Expertin Pilar Eyre. Ja, genau. Wie schätzt du sie denn ein? Sie wird ja oft zitiert und als wäre sie die Royal-Expertin in Spanien und sie sagt ja, ihre Ehe bestünde nicht mehr, also die Ehe zwischen Felipe und Tizia. Wer ist denn sie eigentlich?
Also ich kann immer zu diesen Journalisten nur sagen, die gehören nicht in den Kreis der Korrespondenten, die permanent über das Königshaus berichten und eine Ahnung haben. Okay. Also natürlich gibt es ganz viele, die mal ein Buch schreiben und so, aber am Ende kein einziges Mal mit denen gesprochen haben und sich dann halt irgendwie so von Gerücht auch zu Gerücht oder auch vielleicht sind auch manchmal gute Quellen dabei, das kann ja sein. Ich verorte die nicht in dem Kreis der seriösen Korrespondenten, wo auch durchaus politische Korrespondenten bei sind, auch nicht nur von königstreuen Medien, aber einfach sehr sachliche, gute Journalisten.
Nee, diese spanische Zeitung El Nacional wird auch immer zitiert. Die haben behauptet, dass der geheime Scheidungsvertrag längst unterzeichnet sei.
Also es ist wäre ja blöd, wenn sie keinen Scheidungsvertrag hätten oder keinen Ehevertrag hätten. Ne?
Also aber
ist ja jeder nur gut beraten, das zu machen.
Und das suggeriert ja, dass es irgendwie da diese Klausel drin ist, also man sich selbst was in seinem Hirn zusammenspinnt, das ist ja klar. Ich meine, alle haben doch Eheverträge.
Ja, vor allen Dingen in solchen Positionen. Das muss ja klar sein, das muss ja geregelt sein. Ja. Ich beobachte dieses Paar ja nun auch schon sehr lange. Es ging los vor der Thronübernahme, auch da 2013, weiß ich noch, war ich in Oviedo und so. Und da haben die mir einfach unheimlich gut gefallen, weil die sich auch so nah sind. Ja? Also die sind sehr zärtlich im Umgang miteinander. Also die halten jetzt nicht demonstrativ Händchen und knuddeln sich die ganze Zeit, wie man das so irgendwie von anderen kennt. Das sind die Blicke, die reden miteinander. Also es steht ein ständiger Dialog. Und das ist halt in den letzten 10, 12 Jahren, bin ich halt bei ganz vielen Sachen auch irgendwie dabei gewesen. Mhm. Mir gefallen die halt immer als Paar extrem gut. Darum denke ich, das kann doch gar nicht euer Ernst sein, dass ihr denen eine Scheidung unterstellt oder dass diese Ehe nur noch auf dem Papier besteht, weil es eben ein gutes Paar ist, die sich auch, obwohl da fast zwei Köpfe zwischen liegen, naja, das ist
ja, doch,
das ist
ja, doch.
Und ja, dazu muss ich mal eins sagen, die Königin Letizia ist ungefähr so groß wie ich und ich bin 1,70, ja, und bin ja jetzt also kein Mini damit, ne? Aber und sie halt auch nicht, aber wenn der König dann daneben steht, der ist 1,97, das ist echt groß.
Ja, das stimmt.
Also darum wirkt sie immer so zierlich, aber das ist sie eigentlich gar nicht. Ein Paar auf Augenhöhe, obwohl die so weit auseinander sind.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, diese Trennungsgerüchte und so, das schiebt man doch denen immer zu irgendwie. Irgendwie gehört es ja schon fast dazu, ja, dass man das machen muss, auch wenn es schade ist, muss man ja wirklich so sagen.
Ja gut, und dass die auch irgendwann mal ihre Themen haben, das nehme ich jetzt mal an, ist ja in jeder Ehe so. Ne?
Abgesehen davon, aber es ist natürlich auch total langweilig für gewisse Medien, wenn man sagt, es ist eine super Ehe. Genau. Und also wie du es jetzt gerade eben beschrieben hast, also wie sie miteinander umgehen, auf deinen, du hast sie ja selbst auch immer auch erlebt, ich habe es immer auf der Buchmesse erlebt, so kam es bei mir auch an. Total langweilig. Deswegen muss man halt irgendwas schreiben. Ich meine, bei Victoria und Dornier war es ja auch nicht anders. Oder Kate und William gab es ja jetzt auch, ne? Ich glaube, das ist normal, ja.
Und wenn mal was dran ist, muss es ja nicht gleich die große Trennung sein, sondern da war halt mal Zoff. So, fertig.
Ja, aber sie hat natürlich schon auch, ich habe dem König noch nie angemerkt, dass ihm irgendwas nicht passt. Der steht immer über den Dingen. Er ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Souverän. Ja? Mhm. Das ist natürlich bei ihr schon auch anders. Also man merkt schon mal, wenn irgendwie, wenn sie die Zähne zusammenbeißen muss, weil eigentlich würde sie gerne was sagen oder eigentlich wäre sie jetzt gerne irgendwie, hätte sie das jetzt ein bisschen anders. Ne? Also es ist schon schwieriger, vielleicht auch für sie manchmal sich an bestimmte Situationen anzupassen. Weil sie eben doch eine Frau ist mit sicherlich klaren Standpunkten. Und seitdem sie eben Königin ist und ihre eigene Agenda verfolgen kann und vor allen Dingen auch gesellschaftspolitische Themen sich auf die Agenda geschrieben hat, da hat sie halt die Möglichkeit zu reden. Und wenn man die Frau ans Rednerpult stellt, die hält ja frei eine Rede, die den ganzen Saal mitnimmt. Ne? Also die spricht die Leute an, die vergisst nichts. Ja, auch irgendwie die Vorredner nimmt dann also mit in ihrer Rede mittendrin Bezug auf die Rede des Vorredners. Das ist dann auch nicht vorbereitet. Die hat eine Begabung zu sprechen und das macht ihr halt Spaß. Und sie kann halt auch was bewegen und die hat so Themen, natürlich Frauenrechte, aber auch Prostitution. Ich fand das total spannend. Ich hatte mich halt dann mit einer Organisation getroffen, die versucht, die Prostitution abzuschaffen in Spanien und auch Prostituierten Schutz zu geben. Und die haben halt die Königin um Hilfe ersucht und haben in ihr halt auch eine Unterstützerin gefunden. Und das sind Themen, die sie verfolgt, mit denen auch richtig am runden Tisch. Also es ist jetzt nicht nur so, dass die Arbeit, die sie macht, nur vor laufenden Kameras stattfindet. Ganz im Gegenteil, sondern es sind wirklich viele Arbeitsmeetings, wo sie sich dann informiert und mit denen austauscht. Dann sitzen die im Zarzuela Palast in den Konferenzräumen und haben richtig so Arbeitsbesprechungen. Wo kann ich euch unterstützen? Wo kann ich mal reden? Wen bitten wir dann dazu? Welche Verbindungen kann ich für euch knüpfen? Also und das macht ihr Spaß. Also ich finde, das ist eine ganz andere Frau seit 2014 als in den ersten 10 Jahren, als sie halt nur die Frau des Kronprinzen war.
Das glaube ich auch. Aber ich meine, da merkt man dann auch ihre Ausbildung. Also sie ist Journalistin, Recherche, sie kann vor Leuten reden, vor Menschen reden. Ja, das macht ja nichts aus. Sie hat es rhetorisch drauf.
Aber es ist interessant. Das ist aber interessant, so, ne? Wenn man so sagen, diese ersten Jahre, die dann vielleicht so ein bisschen schwieriger sind, das ging noch nicht so. Und dann, wie als wenn sie gewartet hätte, dass
so
jetzt
Befreiungsschlag,
ihre Zeit kommt.
Ja, ne? So Befreiungsschlag. Ja. Zu sagen, jetzt kann ich endlich so agieren und bin in dieser Position auch drin. Philippe, der sie unterstützt, also das macht ja die beiden auch aus, ne? Also diese Gegend, auch diese Stütze, die die beiden sich geben. Auch sie ihm, die ja um einiges kleiner ist als er, aber doch auch weiß, für was sie steht. Ne? Sie ist nicht früher nur Dekoration und Frauchen, ja. Ich meine, das war ja ganz, ganz früher, sie sollen Nachkommen produzieren, sage ich mal, so ganz hart, aber mehr auch nicht. Und das ist schon was ganz anderes. Also es ist so eine neue Königin mit Format, ne?
Ja, du hast gerade das Wort Dekoration genannt, das ist auch vollkommen richtig. Sie ist eben, obwohl sie sehr dekorativ natürlich ist, aber sie ist eben keine Königin der Dekoration, sondern der Aktion.
Ja,
die,
ja.
die möchte was bewegen. Und wenn man sie lässt, kann sie das halt auch richtig gut. Und was ich aber auch ganz gut finde, ist jetzt, es gibt ja jetzt immer mal wieder also auch Momente, wo dann das alte Königspaar und das junge Königspaar zusammentrifft bei Familienveranstaltungen, dass immer klar ist, König und Königin sind jetzt Philippe und Letizia. Also das sind die Letzten, die einkommen und die, denen wird dann also auch immer der große Auftritt gegeben. Also es sind die Verhältnisse sind klar.
Aber das erwarte ich auch. Du doch auch.
Naja, also wenn man, ja gut, unter den Umständen natürlich schon, aber klar, das waren halt auch König und Königin vorher.
Ja, gut, klar. Ja,
aber es ist halt jetzt klar, aber natürlich auch ganz besonders unter den Umständen. Es waren ja auch wirklich einfach sehr schwierige Jahre und der Altkönig Juan Carlos hat diesem jungen Paar, die ja jetzt auch nicht mehr so jung sind, aber mittleren Alters, einfach auch ein sehr schweres Erbe hinterlassen. Ne?
Ja, aber ich meine, man kriegt privat gar nicht so viel mit. Ich glaube, es war aus einer deiner Dokus, Julia, wo sie die Kinder zur Schule fahren, Leonor und Sophia, weil sie so am Esstisch sehen. Aber so richtig privat, man weiß nicht, wie fahren die in Urlaub, klar, nochmal nach Mallorca oder gehen in die Region und verbringen Zeit miteinander, aber so richtig Privates kriegt man so gar nicht so mit. Ich denke jetzt mal zum Beispiel an die Fotos von William und Kate. Gut, die sind ja jetzt noch nicht König und Königin, aber nichtsdestotrotz, dass man sie mal auf dem Fahrrad sieht oder mal am Strand sieht und diese eher so diese Privatheit vermittelt. Das ist bei den Spaniern gar nicht so.
Ja, also das verfolgen die eine ganz klare Linie von Anfang an und sind ja auch ganz gut damit gefahren. Also ich meine, sie werden natürlich von, alle fordern das auch immer mal ein, ach, wir wissen gar nicht, ob ihr einen Hund habt oder nicht. Jetzt weiß man ja, übrigens man weiß mittlerweile, es, ja. Jetzt haben sie haben einen Labrador, aber man wusste halt nicht, was die Töchter für Sport machen. Aber dann auf einmal tritt dann die Leonor, die Thronfolgerin, auf, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, und hält ihre erste Rede und wechselt dann auf einmal ins Katalanische und dann ins Arabische und so. Wow. Also die sind so, sagen wir so, unterm Radar sind diese Töchter erzogen worden, vorbereitet worden auf die Rolle, auf die Öffentlichkeit und bewegen sich da ja auch mit einer großen Gelassenheit und Zufriedenheit. Und das ist also wirklich ein großer Stolz von Felipe und Letizia, jetzt die Töchter zu sehen, die scheinbar überhaupt nicht damit hadern, was sie jetzt machen müssen, sondern völlig darauf vorbereitet sind und das auch gerne machen.
Ja, und es ist ja immer so, man kriegt ja das geliefert, was man eigentlich erwarten würde, ne?
Ja, ja.
Von den beiden dann auch so, oder der Familie dann auch. Oder dann geht es halt wieder Urlaub Mallorca. So. Ja klar, kennen wir ja. Da gibt es wieder hier so Bildchen an der Kathedrale und so weiter und so. Ja, war zu erwarten, aber nicht so dieses, ach, aha, ach, guck mal hier, ja, ach, das ist ja jetzt süß im Garten entstanden, dieses Foto, ach, die tolle Familie und so, ne? Aber zeichnet sie irgendwie auch voll aus, finde ich.
Also ich finde auch, das Mallorca darf man jetzt vielleicht auch gar nicht als Urlaub bezeichnen, sondern es wird dann auch, klar, es heißt immer, die machen Sommerurlaub, aber eigentlich sind sie dann da in der Sommerresidenz und empfangen da die ganzen Würdenträger und die Lokalpolitik und so. Und es ist eine Tradition, dass sie dann von einem Tag auf den anderen, die waren die irgendwie 10 Tage da oder so, abreisen und dann weiß kein Mensch, wo die sind. Dann sind die wirklich 2 Wochen
weg
von, aus dem Fokus und niemand weiß und da machen die dann wirklich, wirklich Familienurlaub.
So, ich sag jetzt mal weg. Gutes Stichwort. Ich gehe mal kurz an den Wasserkocher. Weil Chrissy Kahn, ich höre deinen Magen knurren, kann das sein?
Ab und zu schon so ein bisschen. Also spute dich.
Ja, du kannst noch ein bisschen mit.
Also Tee ist ja immer schon ganz nice, ja. Aber heute ist es Essen bei mir im Vordergrund. Was hast du denn dabei? Serrano-Schinken vielleicht oder so? Oh, oh. Sie winkt mir zu und sagt, gleich wirst du es sehen.
Ich muss mal mein Skript hier wegmachen. Das ist immer ganz wichtig,
ja.
Skript hier habe.
Mach nur, absolut.
Weil es soll ja auch ein bisschen schön aussehen.
Absolut.
Das Problem ist mit Merchandising. Wir hatten es ja schon angesprochen. Ich weiß nicht, hört man das?
Ja, man hört dich so ein bisschen. Ja.
Nicole fragt, hört man mich ein bisschen auch?
Auf ja, also ein britisches Geschirrtuch, auch schön.
Aber
ja.
Merchandising-mäßig, liebe Julia, warte, ich mache meinen Kopf nochmal wieder drauf. Und zwar, als ich ja im Palast war, war ich ja auf der Suche nach irgendwas, ne, was ich mitnehmen kann, was, also außer eine Postkarte jetzt, ne? Und es gibt tatsächlich so eine Müsli-Schale mit dem Emblem von dem Hofporzellan.
Ah, ja. Guck mal da.
Genau. R.L. Cocina. Palacio Real Madrid. Immerhin.
Sieht auch eher recht einfach aus, muss man sagen. Oh, die Krone ist zu sehen, ansonsten ein weißes Schälchen.
Die Küche, ne? Also du redest jetzt vom Palacio Real in Madrid, ne?
Ja, genau.
Die Küche, die ist ja unten im Untergeschoss toll ausgestattet gewesen. Also die alte Küche, die haben ja noch bis zur zweiten Spanischen Republik, also in den 30er Jahren oder 1931, haben die ja noch da drin gewohnt, in diesem riesen Palast. Diese Küche unten war damals also voll funktionsfähig und toll, aber die war so weit weg, dass das Essen kalt war, wenn es oben dann serviert worden ist. Ich liebe den Palast von Madrid. Der ist irre irrsinnig eindrucksvoll. Ich finde, das ist immer noch so das Symbol dieser alten Weltmacht, aber natürlich völlig unbewohnbar. Und der ist ja im Prinzip jeden Tag als Museum zu besichtigen, dann zwischenzeitig, dann manchmal auch nur teilweise gesperrt, wenn da offizielle Akte stattfinden. Also es ist eigentlich auch nur eine Bühne ab und zu für König und Königin, aber für bestimmte Anlässe. Aber das meiste, die wohnen ja ganz woanders, die wohnen ja noch nicht mal in einem Palast, sondern in einem modernen Haus, das gebaut worden ist für den Philippe, als er noch Junggeselle war. Da sind sie auch wohnen geblieben. Das liegt in unmittelbarer Nachbarschaft von dem kleinen Sarzuela-Palast. Das war mal ein Jagdschlösschen. Das ist außerhalb von Madrid.
Auch sehr schön.
Ja, sehr gut, schön. Das wurde schön erweitert. Um so moderne Anbauten, wo halt die Mitarbeiter drin sitzen. Also das, die Kommunikation, die Buchhaltung und alles, was so halt auch dazugehört. Das ist ja wie so eine kleine Firma mit rund 100 Mitarbeitern. Und die sitzen dann halt alle da am Fuße dieses kleinen Jagdschlösschens, wo früher Juan Carlos und Sophia gewohnt haben. Und da in unmittelbarer Nachbarschaft halt in einem recht modernen Haus von Felipe und Letizia.
Als ich 2018 in Madrid war, fand ich, man könnte mal wieder den Palast in Madrid renovieren.
Naja, also du kannst auch nicht so einfach anstreichen.
Nee, das weiß ich schon.
Sind ja auch bewusst die Spuren des Bürgerkrieges. Der hat sich ja bis vor den Toren dieses Palastes abgespielt. Und da sind halt auch immer noch Einschusslöcher im Mauerwerk vom Königspalast. Also ich finde, das ist ja wirklich ein, der hat ja schon was wie ein Mahnmal. Und der steht da oben auf diesem Gipfel fast. Und Madrid hat ja einen atemberaubenden Himmel. Gerade so in den Abendstunden. Also dann kommt dieses Abendrot da hoch. Durch die Höhe auch von Madrid ist die Luft dann oft irrsinnig klar. Und da spielt sich dann ein Himmelsspektakel ab. Also ich finde, der hat wirklich eine unglaubliche Symbolkraft, dieser Palast.
Ist aufeinander abgestimmt, Annelie. Das muss so sein. So. Aber ich weiß schon, was du meinst. Und vor allem das Ding mal einzurüsten.
Es ist auch der größte Königspalast, der noch bespielt wird in ganz Europa. Und das Erstaunliche ist ja, der hat ja irgendwie 6 oder 7 Stockwerke, die ja unterirdisch sind. Da kann man jetzt, also
weil es am Berg ist, ne?
Als Besucher nicht rein, aber ich hatte schon die Möglichkeit, da reinzugehen. Da sind auch Pferdeställe da unten und so. Also es ist unglaublich riesig, was sich da unten auch noch abspielt.
Und vor Corona war es ja so, dass du als EU-Bürger ja donnerstags kannst du ja mit deinem Perso einfach in den Palast, kommst natürlich jetzt nicht überall rein, aber kommst in den Innenhof und so. Also man kriegt dann schon mal so einen kleinen Eindruck. Chrissy Kahn, guck mal.
Oh ja, unbedingt.
Das ist der Tee von der Queen. Und
aber ist nicht mehr viel drin. Also bald haben wir es, Anli.
Ja, ich glaube auch.
Jahrelang dran getrunken gefühlt.
Chrissy Kahn, hast du mal in die Tasse geguckt? Ich hab mich wirklich getraut und hab's in die Spülmaschine getan.
Nein, und? Alles sauber. Die hat ja so Rückstände immer, so braune. Und du hast immer gesagt, das habe ich alles sauber gemacht. Und
ich dachte, ich auch, aber dann kriegt das halt nicht ab.
Teerückstände. Ach. Jetzt gibt es ein Schmaus hier.
Und zwar habe ich mitgebracht die Olivas.
Ach komm.
Die Königin unter den Oliven.
Wie cool ist das?
Besorgt.
Ja. Das Döschen mal öffnen hier. Ja, wunderbar. Oh, Oliven sind immer gut. Hat man, glaube ich, so noch nicht gehabt hier.
Echt noch nicht? Also wir haben doch schon öfters über die Spanier gesprochen.
Ja, schon, aber ich weiß nicht. Das war eher der Schinken.
Pass auf.
Ja.
Da hast du ein bisschen Brot.
Ah, Serrano-Schinken. Also ich hab's gewusst und Oliven dazu. Also was will man mehr? Julia, hast du wahrscheinlich auch gerne gegessen immer in Spanien?
Ja, unbedingt. Und auch zu Hause manchmal.
Ah, okay. Mhm.
Also ich wollte eigentlich noch einen Manchego-Käse, aber das wurde, dieser Käse wurde aus dem Sortiment genommen in dem Supermarkt bei mir um die Ecke. Ja. Sehr schade.
Sag mal, esst ihr jetzt allen Ernstes da bei euch im Tonstudio?
Nicht?
Das machen wir, quasi.
Das machen wir doch immer.
Aber jetzt Oliven und schneidet Brot und so, es klingt gerade so.
Ja, siehst du, das Weißbrot ist geschnitten, der Schinken drauf, zack, die Oliven, dann geht's auch schon gleich weiter.
Ich mach mal zwischendurch meine Mails.
Genau, an Letizia.
Im Übrigen heißt sie gar nicht Letizia, sondern das wäre, wenn man sie mit einem C schreiben würde. Also auf Spanisch würdest du Letizia sagen.
Ja, Letizia.
Und ich sag's dann, ich spreche es einfach Deutsch aus.
Letizia.
Weil nämlich dieser der Kollege, der spanische Journalist, den ich auf der Buchmesse kennengelernt habe.
Der sagt es.
Der sagt Letizia.
Vielleicht keine Ahnung gehabt. Ja. Entschuldige mal.
Ja, um nochmal zurückzukommen, gerade auf Felipe, seine 10 Jahre jetzt. Wenn man so Bilanz zieht, er hat sich zum Beispiel auch politisch positioniert, als der Ukraine-Krieg angefangen hat und hat er auch in einer Rede sich auch klar ausgedrückt. Und das ist ja auch eigentlich ungewöhnlich, auch für einen Souverän, weil man ja eigentlich politisch neutral sein soll. Wie siehst du das? Siehst du ihn auch als sehr politischen König an, Julia?
Also sehr politisch darf er das ja gar nicht sein. Mhm. Da ist er auch eigentlich sehr, sehr vorsichtig. Aber er ist ein König, der für Europa steht. für den Zusammenhalt Europas steht und natürlich in seiner Rolle als Staatsoberhaupt natürlich mahnende Worte sprechen darf. Und das wird auch von ihm erwartet. Und ich finde, er macht genau das, was von ihm erwartet wird. Und dadurch, dass er einfach auch so, ich finde ihn ja sehr, sage ich immer, sehr sachlich in allem, dadurch nimmt man ihm das auch ab und seine Worte kommen dann halt auch an.
Ich meine, weil er halt auch eine tolle Stimme hat. Übrigens auch Letizia, sehr klar, sehr kraftvoll, kein Piepsstimmchen. Also ihre Worte kommen auch dann so an, wie sie es dann auch meinen.
Ja, unglaublich. Also da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich finde, dass sie eine extrem gute Rednerin ist, rhetorisch höchst begabt, auch zu sozialkritischen Anmerkungen auch sich manchmal, also auch was traut. Also es gibt zum Beispiel, hat sie mal irgendwann gesagt, dass man die Dinge beim Namen nennen soll und nicht immer mit Euphemismen arbeiten muss. Also sie kritisiert damit auch indirekt irgendwie, hat sie damit die Politik auch kritisiert, die den Menschen einfach irgendwas verkaufen, was einfach besser klingt, als es wirklich ist. Also man sollte aufhören zu beschönigen und so. Also sie hat ein sozialkritisches Gespür, sie interessiert sich für gesellschaftspolitische Themen. Sie ist eine extrem kluge Frau, eine sehr gebildete Frau. Die gibt es quasi gratis dazu. Ne? Also ich meine, das ist ja auch toll, so eine First Lady zu haben.
Wie ist das denn gerade, Philippe, bevor er Letizia kennengelernt hat, gab es denn da schon jemand anderen in der Pipeline, der oder die eventuell hätte ins Königshaus einheiraten können? Oder?
Bei Philippe?
Ja, oder war es bei ihm eher, also ich stieg ja erst ein, als Philippe dann mit Letizia, oder als es bekannt gemacht wurde.
Ich,
ne,
auch das,
ne?
Ja.
Also es gab natürlich einige Vorgängerinnen.
Ja,
also
war ja stimmt,
auch
aber...
Sieht ja auch extrem gut aus. Und
ja,
so.
Wobei, Julia, ich finde, dass er im Alter gewonnen hat. Ich finde, er sieht jetzt wesentlich besser aus als noch vor 20 Jahren.
Och. Also nicht? Damals war er auch schon gut aussehender Mann.
Ja, aber jetzt finde ich irgendwie noch
hat er
so
Frauen unter sich.
Er hat ein Profil gewonnen, finde ich schon.
Das stimmt, das stimmt.
Er hat ein Profil gewonnen.
Ja, das stimmt. Er hatte, ja, natürlich gab es Freundinnen und so. Er ging ja auch in Madrid, ist er ja auch ausgegangen. Mhm. Und guter Skiläufer und segelt. Mhm.
Segelt,
und so.
Ja, genau.
Naja, und er hatte also in jungen Jahren eine Freundin, Isabel Sartorius. Mhm. Die hat er sehr geliebt. Und die Beziehung ging aber dann in die Brüche, weil die halt auch noch recht jung waren.
Ja.
Und ich erinnere mich noch an eine Norwegerin Eva Sanum, das meinte er wohl auch recht ernst. Und die hatte halt gemodelt und so.
Ja, ich erinnere mich, genau. Ja. Stimmt, ja, ja.
Und doch, jetzt ich erinnere mich noch, dass er auch mit der mal in Indien war. Denn es gab mal damals ein Foto, wie die beiden irgendwie in Indien auf Reisen waren und so. Aber das hat also auch einfach nicht den, ich sag mal, den Erwartungen standgehalten und auch nicht der Berichterstattung. Mhm. Und dann hat er also, irgendwann wurde ihm Letizia vorgestellt.
Auf einer Dinnerparty,
ja,
ne?
Mhm. Das muss relativ schnell gegangen sein. Also da war es für ihn wohl relativ schnell klar, dass die es ist. Ich meine, sie war ja auch keine Unbekannte.
Nachrichten-Anchor war sie, ne?
Ja.
Ja,
in den
Fernsehen. Ja, und die gekannt haben die sich doch also dann auch schon vorher.
Ich sag mal so, die war die Marietta Slomka tatsächlich von Spanien oder Karmioska oder so. Also wirklich ein ganz bekanntes Gesicht. Und vorher war sie halt auch oft als Außenreporterin in Kriegsgebieten im Einsatz. Man kannte sie also aus dem Irakkrieg. Man kannte sie also von den Wahlen aus Washington und so. Also sie war ein bekanntes Fernsehgesicht.
Mhm. Also irgendwie muss man doch sagen, die haben alles richtig gemacht. Oder? Also es kam, vielleicht war es mal ein bisschen holprig und so, jetzt haben sie sich alle gefunden und das ist, weißt du, es geht über Juan Carlos auch hinweg und so, ja, so diese Selbstständigkeit dieses Paares. Eigentlich müsste man sagen, genauso weiter oder müssten sie vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Weg einschlagen?
Nee, ich finde, es passt in den spanischen Kontext, passt es sehr gut, wie sie das machen.
Mhm.
Das Paar ist gut, die Töchter sind auf einem tollen Weg, machen jetzt ihre Ausbildung, aber man sieht ja, dass die sich in ihrer Rolle wohlfühlen. Es wird sicherlich sehr schwer werden, in den nächsten Jahren für diese ganze Generation junger Kronprinzessinnen den richtigen Partner zu finden, der das also auch mitträgt, dieses Erbe und dieses Schicksal und diese Aufgabe lebenslang. Aber ich finde auch, dass die extrem gut aufgestellt sind und auch mit diesen Skandalen drumherum. Das sind ja viele Einschläge gewesen.
Ja, ja, gerade mit Juan Carlos, also wenn man daran denkt.
Ja, und ich meine, das ist der Vater, er musste ja einen ganz massiven Schnitt machen zum Vater.
Ja. Auch in Sachen Erbschaft, ne?
Also, in Sachen Erbschaft, er hat das Erbe ausgeschlagen, er hat ihm die Apanage gestrichen, er genießt keine Privilegien mehr und durfte auch nichts mehr repräsentieren. Also es wurde ja schon eine klare Trennung gemacht und ich glaube auch nicht nur nach außen.
Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, ob sie nicht trotzdem nochmal sagen, okay, Juan Carlos kann zurückkehren nach Spanien.
Kann er ja.
Ja,
er
ja,
ist
schon,
im Übrigen nicht mehr viel in Abu Dhabi.
Also ja, der ist viel in Europa, ne?
Bei seinen
ja.
Töchtern natürlich, ne? Die eine lebt in der Schweiz ja, genau. und arbeitet da und die andere in Madrid und hat Freunde in Nordspanien. Es sei ihm auch gegönnt, also es gibt ja eigentlich für ihn auch gar keinen Grund. Er hat sich ja auch nie der Justiz entziehen wollen und er lebt auch nicht im Exil.
Ja, aber das ist auch so ein Ding. Ich meine, auch das läuft jetzt so gut, wie es ist. Ja? Also das ist ja wieder so zu ändern. Vielleicht wieder unnötiger Aufschrei.
Ja, Chrissika?
Ja, aber wir müssen noch anstoßen mit dem Tee.
Salut. Ja, salut. Du hast die Kate-William-Tasse, ich habe die King-Charles-Tasse. Ich hätte gerne eine spanische Tasse.
Ja, siehst, ja, aber es wird dir nichts angeboten, willst du sagen.
Ja, vielleicht gibt es ja in irgendeinem Shop in Madrid, in so einem Souvenirshop. Und natürlich nicht nur Juan Carlos, auch die Schwester, ne? Gerade Christina, wo König Felipe ganz klar gesagt hat, hier Titelentzug, da war er auch sehr resolut. Und mit der Schwester.
Musste er ja sein.
Wahnsinn.
Auch, ne? Ich meine, sein Schwager, der ist ins Gefängnis gekommen, seine Schwester saß auf der Anklagebank.
Ja.
Und das zu einer Zeit, als er als König dieses sehr schwere Erbe angetreten hat. Und da hat er halt seiner Schwester und seinem Schwager diesen Titel Herzog und Herzogin von Palma de Mallorca entzogen und aber auch seinen Schwestern, die halt mit seiner Thronbesteigung keine repräsentierenden Mitglieder des Königshauses mehr waren, denen dann natürlich auch dann die Repräsentationsausgaben gestrichen und so. Also er, finde ich, ist da schon sehr konsequent, ohne despektierlich zu sein. Also mir hat das auch sehr gut gefallen, jetzt also zum Beispiel neulich bei dem Gedenkgottesdienst für König Konstantin von Griechenland, der vor einem Jahr gestorben ist.
In Windsor da.
Gab es jetzt im Februar in Windsor eben diesen Gedenkgottesdienst. Und das ist ja immerhin sein Onkel gewesen oder der Schwager von Juan Carlos, also der Bruder von Königin Sophia. Und die ganze spanische Königsfamilie war da, auch Juan Carlos und Sophia. Und Felipe hat dann seinen Vater nach draußen gestützt auch. Also es waren, natürlich bleibt er immer sein Vater, aber er hat der Sache geschadet. Und hat natürlich auch, für einen Sohn ist das ja auch nicht so einfach, das so mitzuerleben, wie er seine Frau halt betrogen hat. Ne?
Natürlich.
Und wobei ich eins sagen muss, also es war ja dann auch so nach dem Thronwechsel, dass Juan Carlos und Sophia irgendwie auch mehr Zeit miteinander wieder verbracht haben. Dieses ganze Drama da mit dieser Frau Larsen hatte sich dann irgendwie, und darum hatte es sich damals noch beruhigt. Und Juan Carlos und Sophia sind auch immer mal in Madrid zusammen essen gegangen mit ihren Freunden. Also man hatte das Gefühl, dass dieses Ehepaar jetzt so im Ruhestand irgendwie so ein bisschen mehr Zeit wieder miteinander verbringt. Aber dann kochte das also alles wieder hoch und zog größere Kreise, sodass das dann ein jähes Ende gefunden hat. Aber sie ist für ihn da. Also sie ist einfach schon, finde ich, auch eine ganz tolle Frau von einer unglaublichen Größe und
Stärke.
Würde.
Ne?
Ja.
Aber ist ja oft so auch in diesen Kreisen, dass man dann sagt, das gehört halt auch dazu und ich, keine Ahnung, ich lasse es über mich ergehen quasi.
Aber es ist ja interessant, man sieht ja eigentlich nur bei den repräsentativen Aufgaben, klar, Felipe, Letizia, ein bisschen auch noch Sophia, so gut wie es geht, ne? Aber dann war es das schon. Es ist nicht so wie im britischen Königshaus, da ist noch die Schwester, ne, die noch arbeitet und dann auch noch der Bruder und dann nochmal die Schwägerin. Ne? Also ich denke gerade an Edward und Sophie und Anne und so. Und im spanischen Königshaus, das ist ja, die haben wirklich, was die Briten ja gesagt haben, wir müssen das alles ein bisschen kleiner machen. Das ist im spanischen Königshaus an und für sich ist es da so eher klein gehalten. Ne?
Absolut, absolut. Also ein sehr schlankes Königshaus.
Ja.
A, bei der Königsfamilie, auch, aber auch in der Struktur des Königshauses. Also diese Mitarbeiter, die da arbeiten, das sind sehr hochprofessionelle Leute. Mhm. Und es gibt zum Beispiel keine Hofdamen bei Letizia.
Ja, genau.
Also anders als in den Niederlanden oder in Dänemark oder noch England.
Ja.
Die haben ja alle noch Hofdamen. Aber das gibt es da überhaupt nicht.
Aber Letizia hat dennoch Stylistin oder sowas an ihrer Seite, oder?
Die eine Stylistin, die sich natürlich um sie kümmert. Das geht ja auch gar nicht anders. Die kann ja nicht, also obwohl sie manchmal natürlich auch einkaufen geht, gerade mit den Mädchen oder so, sieht man sie dann also auch immer drin. Dann gehen sie zu Zara oder zu Mango und kaufen den neue Garderobe ein. Aber natürlich muss ja die Garderobe vorausgesucht werden und dann nach Hause geliefert werden. Und so.
Aber
das muss ja auch jemand drüber Buch führen, wann sie das schon mal angehabt hat. Sie recycelt unheimlich viel. Also ich finde, Letizia ist da wirklich die Recycling-Queen, die ihre Hosenanzüge und Kleider zigmal trägt, zu unterschiedlichen Anlässen, dann wird es mal unterschiedlich kombiniert.
Ja.
Manchmal aber auch nicht. Manchmal zieht sie den in derselben Kombination wieder an, da steht sie völlig über den.
Ja, Chrissy Kahn, guck mal, bist du fertig mit deftig?
So gut wie, ja.
Jetzt pass mal auf. Und zwar habe ich selbst gemacht. Und zwar mit spanischen Mandeln, weil ich war ja jetzt erst vor kurzem auf Mallorca und habe da Mandeln gekauft und habe nach einem Rezept der NDR Ernährungsdocs was nachgemacht. Und es ist echt super geworden.
Also nur
ganz
gesund,
simpel.
Süßkram, aber gesund.
Probier mal.
Ja.
Ist nicht so viel, weil ich habe auch der Nicole was mitgebracht.
Okay.
Jetzt
das sieht aus wie Schokokrossis.
Beiß mal rein, schnell.
Aber in Keks rein. Mhm. Also Schokolade pur und Mandeln zwischendrin.
Genau, und Meersalz obendrauf.
Ja.
Und? Kombi
das
super.
Gibt den Kick. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet am Anfang.
Es ist für die Menschen gemacht, die nicht auf Süßes verzichten können.
Ja, dunkle Schokolade, die ist generell nicht so süß. Die staubt ein bisschen und dann das Salz dabei.
Und ganz easy gemacht. Wer das Rezept haben möchte,
Annelie, du bist eine große, wie sagt man da, konfiziös. Ach, was weiß ich.
Ja, genau. Ja. Also isst die jetzt nicht alle. Nicole bekommt auch noch was, unsere Technik.
Nee, ich weiß, das ist wieder sehr mächtig gemacht.
Julia, und zwar lass uns noch mal den Schlenker noch mal kurz machen auf die Zeit zwischen Kennenlernen und als Sie dann ans Amt gekommen sind. Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet?
Also Philippe ist sehr praxisnah, finde ich, aufgewachsen. Also es war ja schon 1981 so, bei dem 23. Februar-Putsch, als das Militär versucht hat, die junge Demokratie zu stürzen und der spanische König Juan Carlos das dann in seiner Rolle als Oberbefehlshaber vereitelt hat, diesen Putsch. In der Nacht, als das passiert ist, hat er sich den jungen Philipp, ich glaube, der war damals 13 Jahre alt, quasi aus seinem Bett geholt und gesagt, du kommst an meine Seite, dass du das miterlebst. Mhm. Und er ist im Geiste eben dieser freiheitlichen Demokratie aufgewachsen und früher Verantwortung. Mhm. Also das würde ich einmal sagen, ist sehr praxisnah. Mhm. Er wurde sehr früh dann auch in diese Rolle des Prinz von Asturien gesteckt. Also das war er ja qua seiner Geburt. Aber es wurde ein Preis ins Leben gerufen, eben in Oviedo, in Asturien, der jährlich verliehen wird. Mhm. Jetzt durch seine Tochter Leonor, die neue Prinzessin von Asturien. Und da hat er also auch sehr früh schon gelernt, Reden zu halten und mit Menschen, die etwas geleistet haben, in Kontakt zu treten, Leute auszuzeichnen für ihre Verdienste, nicht weil sie einer bestimmten Gesellschaftsschicht angehören, nämlich Adel sind und so, sondern weil sie was geleistet haben in der Wissenschaft, in der Kultur, im Sport auch. Ja. Er ist so groß geworden. Er hatte Mentoren, das weiß ich, ich habe auch eine mal kennengelernt, die ihn vorbereitet haben, natürlich politisch geschult haben, historisch geschult haben. Klar, dann hat er eine exzellente Ausbildung gemacht. Also nach dem Abitur in Kanada, also ist erst in Madrid zur Schule gegangen, auch da, wo seine beiden Töchter jetzt waren, quasi so die Schule in der Nachbarschaft. Und dann die letzten Schuljahre im Internat in Kanada. Danach war er beim Militär und hat in allen drei Waffengattungen, so wie seine Tochter jetzt, jahrelang eine Ausbildung gemacht, Offiziersausbildung. Mhm. Hat dann als erster Thronfolger Spaniens einen Universitätsabschluss gemacht. Der hat Jura studiert an der Complutense in Madrid, also an der großen staatlichen Universität hat er studiert und ist dann noch nach Amerika gegangen und hat in Georgetown einen Master gemacht. Also der hat einfach mal eine Top-Ausbildung und ist halt sehr nah immer am Geschehen dran gewesen. Ach so, und ja, Letizia, gut, deren Weg haben wir ja schon, schon besprochen. Und, aber die hatte auch Berater natürlich am Anfang. Das war aber nicht der alte König Juan Carlos, sondern Königin Sophia hat ihn beraten. Aber sie hatte also auch einen, der geht jetzt leider in Ruhestand, einen General. Mhm. Und der war quasi ihre rechte Hand, der sie auch beraten hat, einen Weg zu finden, ihre eigene Agenda aufzusetzen. Weil sie hat Themen, die sie interessieren. Und inwiefern kann man diese Themen also auch besetzen, dass man nicht mit der Politik ins Gehege kommt und so. Und das war also wirklich eine wichtige Person in ihrem engsten Umfeld.
Und weiß man schon, wer nachfolgt?
Ja, diesmal ist es eine ehemalige Staatsanwältin. Also das ist eine Rolle, die eine Frau nimmt jetzt.
Okay.
Aber das finde ich also auch im spanischen Königshaus ganz spannend, dieses Personal. Das sind Diplomaten, Journalisten, Juristen, Militärs, also wirklich gute Leute und jetzt eine ehemalige Staatsanwältin.
Klingt aber spannend.
Ja.
Und als ob man die Leute wissen, was sie tun.
Ja,
also
genau.
Sehr kompetent.
Ja. Aber auch interessant, dass Philippe ausgerechnet Letizia gefunden, geheiratet hat aus Oviedo, also aus Asturien. Ein netter Zufall, ne, wenn man so will, oder?
Weil er als Prinz von Asturien, klar, eine Asturianerin.
Ja.
Und das ist auch wirklich jedes Jahr ein unglaubliches Ereignis im Oktober, dahin zu fahren, als Journalist zu erleben, aber auch für die Menschen, die da sind. Also es ist eine spektakuläre Woche. Letztes Jahr war Meryl Streep da, Martin Scorsese.
Ja.
Und das ist eine ganz intensive Woche, in denen halt Menschen aus der ganzen Welt ausgezeichnet werden für ihre Verdienste und eben nicht nur Spanier, aber auch Spanier. Das heißt immer die spanischen Nobelpreise.
Ja, Chrissy Kahn, hast du noch irgendwelche Fragen?
Nee, jetzt bin ich erstmal bestens informiert.
Ja.
Vor allem, ich finde auch gerade so Letizia, sage ich mal, jetzt so die auf Deutsch, dass die so, eigentlich hätte man es ja erwarten können von ihr, ne? wie ihr Auftreten, diese Spontanität, aber diese Spontanität, die Hand und Fuß hat, wenn sie Reden hält und zum Beispiel, also sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Glaubst du, Julian, noch mal kurz, ich frage dich gleich, was du dazugelernt hast.
Ich weiß
Julia, glaubst du denn, dass gerade auch Philippe macht, bis er eben dann stirbt, also dass er so dieses Pflichtbewusstsein hat oder dass er irgendwann mal abgibt an seine Tochter Leonore.
Finde ich noch viel zu früh, das zu sagen. Also ich finde, der Thronwechsel in Spanien mit der Abdankung hat ja stattgefunden, auch durch äußere Einflüsse.
Richtig,
also,
ja.
Aber es ist, ich finde es zeitgemäß, das sehen wir halt in allen Königshäusern. Ich glaube, in den Niederlanden ist ja eigentlich die einzigen, die wirklich die Tradition hatten, in den letzten Generationen schon immer wieder abzudanken. Aber auch die Abdankung von der Beatrix musste man natürlich auch sehen im Kontext des Sohnes Friso, der damals noch im Koma lag. Ja. In Belgien, der Albert, der abdankte, der hatte dann halt irgendwie diesen schwebenden Vaterschaftsklagen. Der Kaiser von Japan hat abgedankt in den letzten Jahren, aber auch, weil er einfach sehr alt und sehr schwach geworden ist. Königin Margrethe hat abgedankt, auch aus gesundheitlichen Gründen in erster Linie natürlich. Und ja, ich glaube, das müssen wir halt einfach mal auf uns zukommen lassen. Das ist viel zu früh. Also jetzt haben sie erstmal 10 Jahre. Finde ich, das ist eine tolle Bilanz. Ich finde, das ist ein König unserer Zeit, der hält, was er verspricht, nämlich eine neue Monarchie aufzusetzen in einer neuen Zeit. Und ich finde, das ist ihm einfach wirklich gelungen.
Und sehr entspannt.
Ja. Als er erlebt auf der Buchmesse, er ruht ja in sich.
Ist toll.
Ist unaufgeregt, aber er ist da und präsent. Gut, durch seine Größe, das hatten wir ja schon vorhin. Und 20 Jahre Ehe.
Ja, die haben 20. Hochzeitstag.
Ja, 20. Hochzeitstag, genau. Die Frage ist, was machen sie da? Aber wir werden es nicht wissen, weil das ganz privat bleibt, was natürlich auch gut ist. Und ich bin mal gespannt, wie lange diese Scheidungsgerüchte noch weiterhin in der Klatschpresse einmal wieder aufgebracht werden.
Und kommt immer wieder. Es gibt alle paar Jahre gibt es irgendeine Skandalbiografie und dann ist das Geschrei wieder groß.
Da haben sie irgendeinen Ansatz und so. Ist so. Drüber hinwegsehen.
Chrisika, was hast du dazu gelernt?
Die Spanier haben keinen roten Teppich.
Ja,
sehr gut. Ja, aber die brauchen den
sie
nicht.
Meidet den sie möchte nicht über den roten Teppich gehen, diese Glamour-Auftritte.
Liebe Julia, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe auch wieder sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, dir hat es auch sehr gut gefallen und wir sehen uns bald wieder.
Es hat mir sehr gut gefallen,
Und wir machen mal wieder was auch zu den Spaniern, vielleicht zu Leonor. Was machst du denn gerade, Julia?
Ich arbeite an einem Film über das dänische Königshaus. Ach, der neue König und der Kronprinz stehen da im Fokus. Und an einem Film über Königin Camilla. Also das sind im Moment meine beiden Hauptthemen.
Da habe ich dich mal rausgerissen, mal kurz zu deinem Lieblingskönigshaus, zu den Spaniern, ne?
Ja, also ich würde jetzt sagen Lieblingskönigshaus. Ich überarbeite über die wahnsinnig gerne. Ich finde, es ist ein sehr relevantes Haus und ich finde, dass es einfach extrem fähige Leute sind. Und das macht dann halt natürlich irgendwie auch Spaß. Und die Geschichte ist auch toll. Also,
Liebe Podcast-Fans, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch genauso viel dazu gelernt wie wir beide. Chrissy Kahn, du vor allen Dingen auch. Ne? Ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Julia, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke nach Köln ins WDR-Studio. Du bist ja wieder in die Katakomben. Du weißt ja, wo es ist, ne?
Ja, den Weg dahin finde ich. Aber das Nette ist, es gab hier immer noch so eine kleine Lichtluke. Die haben sie jetzt zugemauert. Ja, also es hat noch nicht mal mehr Licht. Nee.
Oh Gott, okay. Ja, musste vielleicht, waren es Auflagen, Brandschutzauflagen, keine Ahnung.
Ah, hier als Feuerwehrmann. Ja, als Feuerwehrmann.
Kann ja alles sein. Ja. Eigentlich brauchst du da eher mehr Abluftöffnung, aber egal. Kann in dem Fall ja so sein.
Genau. Ja, lieber Chrissy Kahn, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und schön, dass du wieder da bist, wieder gesund bist und die Jacke angezogen hast, dass du nicht mehr krank wirst. Julia, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Und liebe Podcast-Fans, folgt mir auf Instagram oder schreibt mir eine E-Mail. Ich freue mich ja wie immer über Feedback.
Auf jeden Fall. Ich lese mit.
Julia, mach's ganz gut.
Gleichfalls, mach's
und,
gut.
Und dann sage ich mal adios, hasta pronto.
Hasta la próxima.
Oder
bis zum nächsten Mal.
Adios. Oder schnell.
Adios. Ich
sag adios. Du sagst adios.
Ja, natürlich.
Okay. Also adios.
Tschüss.
Ciao.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malün.
Auf Wiedersehen. Wir hören uns wieder.